Sag mal, Caro, was hast du denn eigentlich auf dem Kopf?
Du bist blöd. Das sind die riesen Pilotenkopfhörer, weil die anderen kaputt sind.
Und die haben so süße kleine Söckchen dran, damit sie besser passen.
Damit ich nicht schwitze. Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in die politischen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Liebe Grüße aus dem Cockpit. Wohin eigentlich? Wo bist du?
Ich bin in Weimar, in Schloss Ettersburg. Das liegt so 10 Kilometer von Weimar entfernt. Da hatte ich gestern Abend eine Lesung. Ist wirklich sehr, sehr schön hier. Ich bin hier in so einem Seminarraum. Die sehen halt so aus, wie Seminarräume aussehen, ne? Aber ich hatte das Turmzimmer, in dem, glaube ich, Friedrich Schiller schon die ersten Takte von Don Carlos geschrieben hat, ja? Um mich inspirieren zu lassen.
Das heißt, du hast schon ein neues Buch in Arbeit.
Nach dem Buch ist immer vor dem Buch.
Ach so. Du, wir sprechen heute darüber, also eigentlich über ein Video, das diese Brandmauerdebatte wieder hochkochen lässt. Dann über die Weigerung der Bildungsminister, unsere Kinder zu schützen. Aber zunächst kommt es hier zu einer absoluten Premiere und ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag jemals stattfindet, denn wir sprechen über Fußball.
Ja, sprechen wir über Fußball oder sprechen wir über den Glauben? Das ist ja die Frage, ne?
Es ist auf jeden Fall ein Thema, das für so große Aufregung gesorgt hat, dass sogar du drauf aufmerksam geworden bist. Denn beim ersten Spiel der Nationalmannschaft kam es nach dem Spiel wohlgemerkt zu einer Szene. Felix Metscher, Nationalspieler, trifft sich mit eigenen Mannschaftskollegen und gegnerischen Spielern zum Gebetskreis auf dem Spielfeld. Und das war die große Aufregung, weil er seinen christlichen Glauben nach außen trägt. Ich fand es eigentlich ganz schön.
Also erstens habe ich das Spiel geguckt, natürlich, mit meinen Kindern zusammen, war ja familienfreundlich auch Anpfiff um 19 Uhr. Ich habe also auch die fußballerische Leistung des Nationalspielers bewundert und in der Tat anschließend treffen sich dann so zum Gebetskreis. Ja, also wenn man das mal international sieht, ist das nicht besonders auffällig. Da gibt es eine ganze Menge von Spielern, die sich entweder bekreuzigen oder Allah anrufen. In jedem Fall also den Schutz Gottes, dass er ihnen sozusagen den Fuß führt beim Ballstoß. Ne? Mhm. Aber das scheint in Deutschland doch ein größeres Thema zu sein. Also viel Kritik machte sich jetzt daran fest oder macht sich überhaupt fest am Glauben von Herrn Netscher. Also der ist Teil einer Freikirche da irgendwo in der Nähe von Dortmund. Ich habe lustigerweise gestern jemanden getroffen, der ist ganz groß im Rettungsdienst und hat mir erzählt, was da alles schief läuft. Ist übrigens ein super Thema, machen wir hier auch nochmal an der Stelle. Mhm. Da fallen einem die Ohren ab, wenn man so hört, was in Deutschland da nicht funktioniert. Alles für Heidengeld natürlich. Dessen Tochter jedenfalls ist in der gleichen Gemeinde und die hat schon wieder anschließend zur Überraschung ihres Vaters direkt Kontakt gehabt zum Spieler. Die haben dann offenbar direkt nach dem Spiel haben die sich ausgetauscht. Der konnte das gar nicht glauben, dass seine Tochter die Handynummer hat von Netscher und die haben wohl über diese Gemeinde da in der Nähe von Dortmund Kontakt gefunden. So. Kurios finde ich an der ganzen Geschichte. Also da macht sich jetzt eben in Deutschland Kritik daran fest, dass da einer öffentlich zu seinem Glauben steht. Also den Vogel abgeschossen hat, glaube ich, die Taz, die linke Tageszeitung, die hatte so einen Kommentar mit Fußballprofi mit Christusfimmel, Platzverweis für Jesus, war die Überschrift, ja. Und da habe ich kurz so gedacht, Fußballprofi mit Islamfimmel, Platzverweis für Mohammed ist sicherlich dann die nächste Überschrift.
Ganz sicher nicht.
Ganz sicher nicht. Denn als Antonio Rüdiger wiederum aufgefallen war mit Zeichen, die man auch als islamistische Zeichen deuten konnte, also diesen gestreckten Zeigefinger, den auch gern so die Salafisten zeigen. Was hat denn die Taz da geschrieben? Gucken wir doch nochmal. Ich hab's mir extra rausgeholt. Da hieß es nämlich: Antonio Rüdiger hat zum Ramadan ein Gebetsfoto veröffentlicht. Jetzt wird gegen den Nationalspieler gehetzt. Das heißt also, wenn du dich daran festmachst, dass ein Nationalspieler eine salafistische Geste zeigt, dann ist das Hetze. Wenn ein Fußballspieler zu seinem christlichen Glauben steht, dann muss man ihm Platzverbot erteilen. Ja, das ist, würde ich mal sagen, fast die Lage im Augenblick zur Gleich- oder Ungleichbehandlung der Religion, jedenfalls in der deutschen Presse, ganz gut zusammen.
Ja, es hieß dann irgendwie auch, Religion sei etwas Privates und das könnte man ja in den eigenen vier Wänden machen, aber soll es nicht nach außen tragen? In Zeiten, wo jeder seine Sexualität nach außen trägt, ja, ist dann Religion das Schlimme? Ich fand das auch komisch. Auf der anderen Seite, also ich bin, by the way, total überrascht, wie viele Fußballspieler du kennst. Das ist ja was ganz Besonderes. Antonio Rüdiger auch noch.
Ja gut, der war mir auch ein paar Mal schon aufgefallen. Ja klar, also wenn die immer sozusagen die Grenze in den politischen Raum natürlich übertreten, dann leuchten die auch bei mir sozusagen auf dem Radar auf. Ne? So. Gab es ja eine große, wie gesagt, Antonio-Rüdiger-Debatte auch. Die lief nur genau andersrum. Ich glaube, was viele daran stört, ist diese Doppelstandards, also diese Ungleichbehandlung in der Religionskritik. Also entweder machen wir uns über alle Religionen gemeinsam lustig oder gleich lustig, ist alles erlaubt, oder über gar keine. Aber das kann doch nicht sein, dass du bei jemandem, der seinen christlichen Glauben zeigt, sagst, nee, das geht gar nicht. Und umgekehrt, wenn jemand zu Allah steht und du daran Anstoß nimmst, das heißt sofort dann antimuslimischer Rassismus. Das ist überhaupt die neue. Das ist ja das neue Codewort. Das ist dann antimuslimischer Rassismus.
Ich finde aber, man muss trotzdem vielleicht nochmal einen Unterschied machen, denn Felix Metscher ist schon ein paar Mal negativ aufgefallen. Der gehört einer evangelikalen Vereinigung an. Ballers of God heißen die. Das ist auch gegründet von einem ehemaligen Fußballer und hat da schon hin und wieder auf Instagram und sozialen Medien homophobe, transfeindliche Inhalte gepostet. Durchaus, doch.
Ich habe das angeguckt.
Das musste er wieder löschen. Es gab schon mehrfach Ärger. Es gab damals auch, als der zu Borussia Dortmund gewechselt ist, auch schon Bedenken diesbezüglich. Also es ist ein schmaler Grat, aber er selber hat halt immer glaubhaft machen können, dass er kann nichts dafür, wenn Leute Dinge anders interpretieren. Er ist ein ganz liebenswerter Mensch, das scheint er tatsächlich auch zu sein, aber er ist eine streitbare Figur und vielleicht ist das der Grund, warum Menschen jetzt darauf so anspringen.
Ja, habe ich eine ganz andere Einschätzung. Was heißt streitbare Figur? Wenn du das mit dem christlichen Glauben ernst meinst, gilt das als polarisierend. Ich habe mir das mal angeguckt, weil ich das auch mal so gelesen habe. Er habe irgendwelche Posts veröffentlicht, die man als homophob verstehen könnte. Also einmal kam er in die Bredouille, als dieser amerikanische Influencer Charlie Kirk erschossen worden war. Mhm. Auch ein sehr christlicher Mensch. Der eine oder andere, der uns zuhört, wird sich daran erinnern. War auch ein großes Thema hier. Auf dem Campus, glaube ich, der University of Utah. Und dann hat er geschrieben, also, ich habe mir das nochmal rausgesucht extra, das war der Post, der dann als polarisierend galt. Ruhe in Frieden bei Gott, so ein trauriger Tag, möge der Herr der Familie Kirk in dieser Zeit mit besonderer Gnade beistehen. Jesus ist der wahre Weg zu Frieden und Liebe. Das galt als anstößig und der Club wurde aufgefordert, also Borussia Dortmund, wo er angestellt ist, ein ernstes Gespräch mit dem Fußballer über diesen Mitleidspost zu führen. Und der Spiegel hat dann festgestellt, tadelnd, dass der Club von einer Strafe für den Profi absehe. Mit großem Bedauern wurde das geschrieben. Sag mal, liebe Leute. Und dann dieser andere Post, der angeblich so homophob war, da hat er offenbar ich habe das jetzt nicht mehr im Original gesehen, nur ausführlichst beschrieben. Da ist wohl eine Figur so als Satan dargestellt, die hat unten das Schild Pride, also Stolz. Ist übrigens eine der Todsünden. Die Kritik wird, glaube ich, im Wesentlichen von Leuten vorgebracht, die sich nicht mal mit den Grundbegriffen des Christentums vertraut gemacht haben. Und auf der anderen Seite ist eine Figur, sozusagen der Engel, der Gnade, und da steht genau das Wort Gnade. So, und jetzt wurde hineininterpretiert, er habe die Pride-Bewegung, also die LGBTQIA-Community, mit dem Satan verglichen, beziehungsweise auf die Seite des Teufels gesteht. Da steht aber nichts von LGBTQIA, da steht Pride. Und nochmal, also an alle, die uns zuhören und nicht so richtig vertraut sind mit eben den Todsünden. Nämlich lohnt sich nochmal, die Todsünden sich anzugucken. Völlerei steht da zum Beispiel auch. Oder Habsucht. Ja, und Stolz ist eine der Todsünden. So, ich kann alles immer in alles hineininterpretieren. Dann wurde also aufgefordert, der Club sich von ihm zu trennen. So, dann haben die Gespräche mit ihm geführt und er hat gesagt, pass mal auf, ich bin Christ, ich liebe alle Menschen. So, das ist sozusagen praktizierte Religionskritik, ja, in linken Medien. Und da würde ich mal sagen, da bin ich ganz auf der Seite, wo ich mich ja normalerweise nicht so mit Fußball beschäftige, von Herrn Nempscher. Ich bin kein besonders christlicher oder religiöser Mensch, ich war lange Zeit in einer Kirche. In diesem Fall der evangelischen Kirche. Da bin ich dann irgendwann ausgetreten, weil ich diese Käsmanisierung nicht mehr ertragen habe. Ja, so ich dachte, also wenn ich schon Mitgliedsbeiträge zahle bei den Grünen, reicht's ja einmal, ne? Muss ja nicht zweimal sein, also den Kirchenbeitrag gleich noch mit. Also habe ich gesagt, da schon mal weg. Das war mein Austrittsgrund. Also ich habe eine gewisse Hinwendung zum christlichen Glauben. Mhm. Ich finde es total affig.
Also ich finde, du hast das jetzt ein bisschen bagatellisiert, denn er hat Inhalte geteilt von Aktivisten, die nachweislich homophob und transfeindlich sind. Ja, ob er das gewusst hat, sei dahingestellt. Aber es ist nicht immer ganz so einfach auf jeden Fall gewesen, wie du es darstellst. Auch diese Aussage über Charlie Kirk, da hast du das Entscheidende, finde ich, weggelassen. Denn da hat er auch geschrieben, warte, vielleicht ich habe es mir aufgeschrieben, wo war es nochmal?
Jetzt beballern wir uns gegenseitig sozusagen über 500 Kilometer mit Zitaten. Das ist geil.
Nee, aber es muss ja ein bisschen komplett sein. Da hat er irgendwie geschrieben, dass Charlie Kirk friedlich für seine Überzeugung und Werte gestanden hat. Und das ist ja was man durchaus in Zweifel ziehen kann, weil er ja schon, das sieht man ja auch in den Videos, natürlich ist er argumentativ sehr stark gewesen, aber immer so friedlich war das natürlich am Ende des Tages nicht. Ob man das hätte löschen müssen, nee, das ist natürlich lächerlich. Aber Charlie Kirk wurde in Deutschland auch ein bisschen anders bewertet als von uns beiden. Ich bin gespannt.
Super Rassist und auch ja. Also im Grunde auch alles Faschisten. Ja, so. Ja, also nochmal vielleicht zurück zu diesem, das ist hier nicht interessant, also dieses neue sozusagen Trope antimuslimischer Rassismus, das ist ja so ein bisschen das so Hot Topic jetzt. Ich glaube, bei Marc Lanz saßen doch die Woche auch wieder so Vertreter.
Es war sehr schwer zu ertragen. Grün, ne? Das war sehr schwer zu ertragen, ehrlich gesagt. Wow.
Da saß diese verrückte Frau Hüsch, heißt die Hüsch?
Hübsch.
Hübsch. Das ist Hübsch. Die Tochter von, glaube ich, von so einem 70er-Jahre-Kabarettisten, ne?
Keine Ahnung. Ernsthaft?
Ja, die hat, also gut, wie das oft so ist bei Konvertiten, also die hat spät sozusagen zum Islam gefunden und die nimmt die Sache jetzt 100% ernst natürlich, ne? Und dann war da die von den Grünen, wie heißt die, Lamia Kador?
Ja, richtig.
Ich fand das super. Ich habe mir das auf, guck ja mal dann die Ausschnitte, nur die Highlights. Ich kriege immer sozusagen morgens in die Timeline gespült die Highlights. Und ein Highlight war, dass Markus Lanz, Frau Kador, fragt, sag mal, ich verstehe das nicht ganz, heißt doch jetzt immer antimuslimischer Rassismus, wie man eigentlich eine Religion rassistisch beleiden könne, weil das geht ja gegen die Religion. Und dann sagt sie, nee, ja, das wäre gar nichts, es geht um ein Konstrukt. Also das tatsächlich könne man natürlich eigentlich eine Religion nicht rassistisch beleidigen, aber das sei sozusagen das Konstrukt. Und du merkst, wie er so sich so fragt, und dann sagt, naja, okay, also auf dem Weg auf die Meta-Ebene habe ich jetzt irgendwie den Anschluss verloren.
Also diese zwei Damen waren sehr anstrengend. Dann war da ja noch mein Kollege von Focus Online, Sascha Adamek, der ruhende Pol war und das schön eingeordnet hat. Und Güna Balci, die Integrationsbeauftragte aus Berlin-Neukölln. Aber das war echt hart anzuhören.
Ich meine, es läuft ja genau andersrum. Frau Balci hat ja verschiedentlich darauf hingewiesen, dass wir auch mit deutschem Steuergeld übrigens so Islamistenvereine quersubventionieren, weil wir da gar nicht genau hingucken, wem wir da eigentlich subventionieren. Sie hatte neulich einen langen Beitrag in der Süddeutschen, da 15 Millionen Euro allein an so ein Islamic Relief Network, was über lauter Verbindung in die Muslimbruderschaft hat, ja. Das ist crazy. So, und da natürlich immer, das kann Frau Balci ganz schön sagen, das ist ja diese Integrationsbeauftragte aus Berlin, die da in Neukölln lange gelebt hat. Kaum kommst du mit Kritik und sagst, pass mal auf, wie kann das eigentlich sein, dass wir für Muslimbrüder deutsches Steuergeld ausgeben? Dann heißt
Wahnsinn.
Antimuslimischer Rassismus.
Ja.
Das ist sozusagen der Abwehrschild, ja, der da aufgebaut wird. Und alle gehen sofort natürlich in Deckung. Oh, ich bin bei antimuslimischem Rassismus entdeckt worden. Ja, so. Ich meine, es läuft ja genau andersrum. Gibt diese jüdische Autorin Mirna Funk. Die sollte jetzt auf der Lit Cologne auftreten.
Mhm.
Und da wurde sie 2 Tage vorher ausgeladen, weil sie einen Beitrag geschrieben hatte in der Welt, in dem sie darauf hinwies, dass die größte Angst in jüdischen Gemeinden heute, aktuell, nicht vor irgendwelchen rechten Wirrköpfen ist, sondern von Mitgliedern der arabischen Community. Und das ist so.
Klar. Also
ich kenne mich da ganz gut aus, weil der eine oder andere hat es schon gehört, mein Sohn 4 Jahre die Sinai-Grundschule in München besucht hat, also die jüdische Schule. Die ist direkt neben dem Gemeindehaus, ist schwerst bewacht. Jeder Gang dieser Kinder zum Sportplatz oder zu einer Theater- oder Kinoveranstaltung immer nur mit Sicherheitspersonal möglich. Und wie gesagt, es sind nicht die Glatzen, vor denen man sich im Augenblick fürchtet. Es sind natürlich diese Irren, entweder aus dieser knallharten Linksszene, die sich da mit den Islambrüdern verbrüdert und verschwestert hat, oder ebenso durchgeknallte Islamisten beziehungsweise Pali-Freunde. So. Aber darauf hat sie hingewiesen und das hat gereicht, ihr vorzuhalten, anti-islamischer Rassismus. So, ja, Ausladung bei der Lit Cologne. Ich habe gedacht, was geht denn jetzt ab? Im Zweifel wahrscheinlich irgendwie auch mit Steuergeld alles finanziert, ne? Dass die Lit Cologne nur von Mitgliedsbeiträgen und Eintrittsgeldern lebt, glaubt auch kein Mensch.
Ich habe einen Artikel gelesen, ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, in welcher Zeitung. Da hieß es, es gibt 3 Fälle in Berlin pro Tag von antimuslimischem Rassismus. Opfer sind meistens verschleierte Frauen. Dann dachte ich mir, also so schlimm natürlich jeder einzelne Fall ist, aber 3 Fälle ist ja wohl für eine Millionenmetropole gar nichts. Ich möchte mal nicht wissen, wie viel islamistische Belästigungen oder antisemitische Vorfälle es in Berlin gibt. Da bist du wahrscheinlich im 2- und 3-stelligen Bereich jeden Tag.
Also wir wollen das jetzt, finde ich, fairerweise nicht kleinreden. Dass, jede Beleidigung ist eine Beleidigung zu viel.
Mhm.
Ich finde das ekelhaft, wenn eine Frau nur, weil sie ein Kopftuch trägt, ja, angepöbelt wird. Aber die Realität ist jedenfalls, es gibt keine Moschee in Deutschland, deren Besuch nur mit Polizeischutz möglich ist. Und mir ist auch keine einzige Schule bekannt in ganz Deutschland, die von der Polizei und privaten Sicherheitsdiensten rund um die Uhr bewacht werden muss, weil der Anteil der Kinder mit arabischem oder türkischem Hintergrund über 50% liegt. Das ja. ist nur in einer einzigen Community im Augenblick Deutschlands der Fall und das ist die jüdische. Und insofern, also ich halte dieses ganze Gerede und Gequatsche über antimuslimischen Rassismus für den Versuch, davon abzulenken oder zu verunmöglichen, dass wir über bestimmte Tatsachen, also zum Beispiel Hardcore-Antisemitismus in dieser auch Welt überhaupt noch reden.
Aber immerhin gibt's ja auch im linken Spektrum Bewegung, dann die linke Berlin, unsere Freunde, die haben jetzt ein 5-Punkte-Programm gegen Antisemitismus hervorgebracht. Das ist ja, also auch das, sehr witzig eigentlich, ehrlich
ja,
gesagt.
Ja, also rote Linien hat, glaube ich, die Parteivorsitzende Frau Schwertner jetzt erklärt. Das muss ich so sagen, es wird jetzt eine schwere Reinigungswelle bei der Linkspartei geben und Massenaustritte. Anders ist ja bei so einer Partei, die von Antisemiten von oben bis unten durchsetzt, ist ja gar nicht möglich, wenn man es mit den roten Linien ernst meint. Ne? Dann schauen wir doch mal, das machen wir mal in der nächsten Folge, wie das weitergeht.
Genau, dann müssen wir uns noch um ein anderes wichtiges Thema kümmern. Und zwar der Umgang mit der AfD hat uns ja schon häufiger beschäftigt. Jetzt ist die Brandmauer mal wieder in Gefahr und schuld daran ist ein Foto beziehungsweise ein 27-sekündiger Clip, in dem der AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt Ulrich Siegmund und der CDU-Fraktionsvorsitzende Guido Heuer in trauter Zweisamkeit erscheinen.
Ja, jetzt ist die Brandmauer gefallen. Also was man sieht, ist in der Tat, die beiden haben einen relativ freundlichen, ich will nicht sagen kumpelhaften Umgang, aber jedenfalls die mögen sich oder verstehen sich jedenfalls so. Ja, Natürlich. Ich meine, ich bin ja, wie gesagt, hier im Battleground, ne? Oder einem der Battleground States.
Ach
also
so,
Thüringen.
Ja.
Ja, logisch. Der AfD-Parteitag findet in wenigen Tagen hier statt. Also erstes Juli-Wochenende in Erfurt, ja, natürlich, ja. Also der Beginn sozusagen, und das ist jetzt, das sind die letzten Tage von Weimar, die gewissermaßen jetzt hier angebrochen sind, bevor der 1933 wieder vor der Tür steht. So, so läuft das ja jetzt.
Mhm.
Also erstens habe ich so gedacht, ja, also das ist eine Partei, die im Augenblick in den Umfragen in Sachsen-Anhalt bei 40% steht oder 42% die AfD und in Thüringen bei 36-38%. Wie stellen sich also diese ganzen neuen Malklugen, die sich jetzt über so ein Foto beugen, das eigentlich vor? Wie Ausgrenzung praktisch dann funktionieren soll? Also, dass man, also wenn du aufgefordert bist, jetzt als Mitglied einer anderen Partei, in diesem Fall der CDU, jedes Mal die Straßenseite zu wechseln, wenn ein AfD-Abgeordneter auftaucht, dann kommst du aus dem Zickzacklaufen ja gar nicht mehr raus. Also, wie willst du dich dann verstecken? Dann kannst du ja sozusagen nur noch dich in den eigenen vier Wänden verbarrikadieren, damit die Brandmauer gilt. Das ist doch total lächerlich. Also das kann ich ja, dieses Spiel kann ich treiben, wie gesagt, mit einer 5-, 6- oder 7% Partei, aber doch nicht einer Partei, die möglicherweise den nächsten Ministerpräsidenten stellt. So. Und die Wahrheit ist doch auch, das sind nicht alles Ungeheuer. Also die vertreten zum Teil Sachen, wo wir, und wir haben ja versprochen, wir machen ja nochmal so ein Sachsen-Anhalt-Special. Ja, ich sammle die ganze Zeit schon, weil da gibt's so tolle Vorschläge, ja. Angefangen von der Wiedereinführung des Mutterkreuzes, weil in Zukunft ja die deutsche Frau hier die deutsche Kinder gebiert. Das können wir uns ja alles mal gemeinsam hier genauer ansehen. Nur auch Herr Siegmund, der ist auch zur menschlichen Regung, lass uns mal so sagen, in der Lage. Und auch dazu in der Lage, Menschen für sich einzunehmen. Sonst würde er doch nicht von 40% gewählt. Und wenn du neben dem sitzt und jetzt aufgefordert bist, damit die Parteizentrale in Berlin ja keine Krise kriegt und Herr Merz, der die Brandmauer verteidigt und dann irgendwie der Spiegel und die Zeit, dass du immer so einen Sicherheitsabstand so willst. So, das wäre ja so, als ob wir immer so sitzen würden. Ich halte das für total lachhaft. Und auch sozusagen jede Form des menschlichen Verständnisses fremd. Die kennen sich, die reden jeden Tag miteinander so und dann passiert es halt auch mal, dass du einen Gag machst und dann eben das Mikrofon, das ist ja genau dieses Foto, der eine hat das Mikrofon und der andere von der CDU versucht, ihm jetzt das Mikrofon wegzunehmen und dann kommen sie sich halt ganz nah. Ja, ja, das passiert, wenn Menschen zusammen Politik machen oder gegeneinander, aber jedenfalls menschlichen Umgang miteinander haben.
Also wenn du woanders sitzt, ne, dann hältst du die längsten Monologe der Welt. Kommt kein Mensch dazwischen. Ja, du hast natürlich recht. Ich fand ehrlich gesagt, wie das übertrieben wurde, auch in der Berichterstattung total bemerkenswert. Denn die Situation war ja ganz einfach. Die hatten den ganzen Tag, hatten die schon kontrovers diskutiert, waren auf unterschiedlichen Veranstaltungen gemeinsam eingeladen. Und du hast inhaltlich schon gesehen, dass die nicht so viel gemeinsam haben. Und dann kommt es zu dieser Situation, dass der Siegmund etwas sagt, der Heuer ist damit nicht einverstanden, fasst ihm so an die Schulter, nimmt, greift nach dem Mikro und spricht was rein. Und das schaut am Ende vertrauter und enger aus, als es wahrscheinlich emotional war. Aber wie man das so aufbauschen kann medial, das fand ich schon auch problematisch, ehrlich gesagt. Weil wie du schon sagst, ich kann mit meinem größten Feind am Ende des Tages so umgehen, weil das ist halt auch ein Mensch.
Wo die anders miteinander umgehen, also sozusagen Brandenbauer durchexerzieren, ist im Deutschen Bundestag. Ja? Da halten die das eisern durch. Ich habe neulich gelesen in so einem Text, bei meinem Ex-Kollegen Gutsch im Spiegel, der kommt aus dem Osten und ist dann sozusagen nochmal durch Blauland gefahren, ja, um mit Leuten zu reden. Und dann trifft er, ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern, auf einen, den er halt bei der Reportage vor 10 Jahren schon mal getroffen hatte, einen der ersten Bundestagsabgeordneten der AfD. Und der berichtet dann, wie er dann eben als ganz stolz, ja, in den Deutschen Bundestag einzog und meinte, jetzt hat er es geschafft, ja, also, was ja irgendwie auch rührend ist oder war. Also ist eben gar nicht so mit dem Impetus, jetzt stürzen wir die Demokratie und hauen ja alles klein, sondern ich habe es geschafft. Ich bin jetzt Abgeordneter im Deutschen Bundestag, ja. Und dann feststellt, dass die Leute eben die, wie gesagt, Straßenseite wechseln, sondern die Gangseite, wenn er auftaucht, gar kein freundliches Wort, nicht mal eine Begrüßung. Also das heißt, wenn ein AfD-Abgeordneter in einen Fahrstuhl tritt, dann treten die anderen raus.
Das ist doch irre. Das ist doch völlig irre. Das ist ja Kindergarten hoch 5.
Oder? Gut, es ist jetzt so ein bisschen, wie auch ja der Umgang weiter empfohlen wird. Also da ist jetzt dieser thüringische Innenminister, Herr Meyer, aufgetreten bei irgendeinem Fernsehformat und hat jetzt allen Ernstes verlangt, es müsse jetzt sozusagen aus Erfurt ein mächtiges Signal des Protestes ausgehen. Das heißt, ein Innenminister, der auf das deutsche Grundgesetz verpflichtet ist, ruft dazu auf, einen Parteitag, in diesem Fall den Parteitag der AfD, zu stören. Er macht noch die kleine Einschränkung und sagt, das darf nicht gewalttätig sein, aber das ist eindeutig, auch das habe ich mir extra hier nochmal aufgeschrieben. Du siehst, ich habe mich vorbereitet.
Ja, ich bin total beeindruckt.
Ja, so. Sehr gut. Der sagt also wörtlich, Protest ist gut, damit wird ein Signal ins ganze Land rausgehen, die Bilder werden sprechen. Das sagt der Innenminister des Landes Thüringen vor dem Parteitag der AfD nach dem Motto, kommt und macht diesen Parteitag unmöglich.
Aber es gibt schon auch andere Stimmen. Ich habe diese Woche den ehemaligen Finanzminister der SPD, Peer Steinbrück, gehört, der gesagt hat, es darf, also die Brandmauer ist auf absehbare Zeit noch notwendig, hat er, glaube ich, formuliert, hat aber gemeint, langfristig musst du über eine Politik der roten Linie nachdenken. Also, dass du sie quasi die AfD nicht ausgrenzt, weil das auch aufgrund ihrer Größe ja gar nicht mehr möglich ist, sondern dass du sagst, meinetwegen, solange ihr so feindselig der Europäischen Union oder der NATO gegenüber seid, so lange können wir nicht miteinander kooperieren. Oder wenn ihr eure Kontakte zu Russland nicht irgendwie begrabt, dann können wir nicht miteinander zusammenarbeiten. Also wirklich so eine Wenn-Dann-Politik. Und das fand ich eigentlich sehr vernünftig. Das hätten wir von Beginn an so machen sollen.
100% meiner Meinung. Ich hielt Peer Steinbrück immer für einen klugen Mann. Ist übrigens, was uns auch verbindet, auch eher Abteilung Unterhaltungskünstler.
Total. Ja.
Das allerdings hat mich auch damals, als er als Kanzlerkandidat angetreten war, darüber nachdenken lassen, ob er wirklich ein guter Kanzler geworden wäre. Also ich finde Unterhaltungskünstler prima, aber ob das jetzt das Richtige ist im Kanzleramt, ist mal dahingestellt. Fun Fact habe ich gerade gesehen, wo wir beim Thema Weimar sind. Ja, wir stehen ja kurz sozusagen, wir sind jetzt immer mit einem Bein schon wieder in Weimar. Mhm. Also jetzt nicht nur wie ich physisch in Weimar, sondern sozusagen auch zurückgebeamt. Die Experten streiten, ist es das Jahr 1928, 29 oder schon 31? Mhm. Große Buchkritik in der Zeit. Anlässlich der Beobachtung, dass die ganzen ersten Plätze der Bestsellerlisten im Augenblick von Leuten besetzt sind wie Joachim Steinhöfel, diesem Anwalt von
Elon Musk.
Elon Musk. Genau, also harter Kämpfer für die Meinungsfreiheit. Ich, jetzt demnächst Ulf Poschardt mit dem zweiten Band seiner Trilogie über das deutsche Bürgertum. Das neue Buch heißt Bückbürgertum. Also erst
ich hab's schon.
Ah, du hast es schon. Es gab erst Shitbürger, das war ja sehr erfolgreich, dann kommen jetzt Bückbürger und ich glaube, er arbeitet am dritten Band, der kommt dann nächstes Jahr, der heißt dann Fightbürger. Ah. Weiß ich gar nicht, wen er da als Fightbürger sieht, wahrscheinlich sich selbst, möglicherweise jemanden wie mich und dich. So. Also große Klage in der Zeit über diese kulturelle Hausbesetzung. Ja? Und natürlich zu Recht mal nachgefragt, wie kann das eigentlich sein, dass die Linken gar nicht mehr auftauchen? Ich würde sagen, weil halt, wenn man gar keine Ideen mehr hat und nur noch versucht, entweder die Gegenseite zu bekämpfen, indem man sich bekreuzigt, so, ja, so, bleibt mir vom Leib. oder eben so Deplatforming oder so, wie das heißt, also Ausladung, ist halt nicht so wahnsinnig erfolgreich.
Ist Ulrike Herrmann mit ihrem Geld als Waffebuch nicht noch dabei?
Die krumpelt da irgendwie so auf den hinteren Plätzen rum halt, nicht unter den Top Ten, wo es drauf ankommt. Also das Schöne an der Top Ten und deswegen haben wir ja hier das auch geschafft mit der tatkräftigen Unterstützung unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Das war uns ja oder mir besonders wichtig. Bei der Top 10 bist du dann auch sofort im Buchregal. Also da gibt's ja immer so ein Buchregal in einer großen Buchhandlung, wo das dann die Sachbuch und die Belletristik abgebildet ist und dann sind eben die ersten 10 da drapiert. Das bringt auch beim Verkauf ein bisschen was, also bringt immer Sichtbarkeit. Und ich glaube, Frau Herrmann, die ist also auf Platz 16, 17, ne? So unter ferner Liefen. Also die ersten Ränge jedenfalls alle so in feste Nahen von Leuten wie mir, Boschardt und Steinhöfel. Das killt die Linken natürlich. Und deswegen jetzt also Weimar. Steht da im Ernst drin? Also das so habe das in Weimar auch begonnen. Ne? Da hätten die dann halt nicht Bücher geschrieben, sondern Flugblätter. Und das habe eben zu einer Politisierung und dann Polarisierung der Massen geführt. Ausgang bekannt.
Oh mein Gott.
Ich habe gedacht, vielleicht sind wir auch gar nicht 1929, 31. Vielleicht ist der Moment, wo Poschardt jetzt auf die Bestsellerliste tritt, ich hoffe natürlich hinter mir, vielleicht ist das dann schon das Zeichen, dass wir 1934 erreicht haben.
Oh. Oh Gott, oh Gott. Habt ihr eigentlich so einen internen Battle, der Poschi und du?
Ich habe ihn gestern angerufen und habe gesagt, Poschi, guck mal, wir sind da ziemlich weit vorne. Neue Idee, wir treten zu dritt auf. Die drei Tenöre. Ja? Wir machen eine große Veranstaltung in Berlin.
Ja.
Nehmen uns irgendeine, gibt's ja 1000 Agenturen und Büros, die das organisieren. Dann mieten wir uns das Tipi oder irgend so eines der dortigen Veranstaltungsorte. Du, ich und Steinhöfel, ja. Die drei Tenöre sozusagen für das freie Deutschland.
Das ist super. Ich moderiere das gerne.
Das wird ein großer Spaß. Er sagt, er will sich's überlegen.
Sehr schön. Wir haben noch ein drittes Thema im Gepäck. Und zwar wir haben uns ja schon mal stark gemacht dafür, dass es in Deutschland ein Social-Media-Verbot für Teenager unter 16 Jahren geben soll, so wie es in anderen Ländern bereits der Fall ist. Australien war da der Vorreiter. Jetzt haben sich die Bundesbildungsminister aber entschieden, ein Social-Media-Verbot wird es nicht geben. Also vermutlich zur Überraschung aller. Stattdessen soll jetzt Medienkompetenz erlernt werden. Ich bin ja ein Fan davon, dass man Menschen befähigt, etwas zu tun. Aber das hat mich dann doch geschockt, weil wir geben Kindern ja auch nicht Alkohol oder Drogen. Da gibt es ja auch eine Altersgrenze.
Das ist halt, tja, die Abdankung von Politik, das Zeichen der absoluten Feigheit. Der Dreiklang, wie haben die das geschrieben? Der Dreiklang aus, ich kann mir das sowas gar nicht merken, weil ich komme auf so ein Quatsch gar nicht. Es geht um einen Dreiklang aus Sensibilisieren, Stärken und Schützen. Wir wollen junge Menschen stark machen für die digitale Welt voller Chancen, aber auch voller Herausforderungen, sagt sie die Vorsitzende der Bildungsministerkonferenz. Frau Stolz, Bildungsministerin in Bayern. Also erstmal Medienkompetenz. Ein Teil von Leuten weiß gar nicht, wie man das buchstabiert. Damit fängt es mal schon an.
Ja.
Dann, wer soll jetzt eigentlich die Medienkompetenz zu Hause durchsetzen? Also die Eltern. Letztlich ist es ja eine Auslagerung jetzt an die Eltern. Okay.
Und also Schulen.
Ja, und Schulen, ja klar. Also das sehe ich vor mir, wenn der Lehrer jetzt auftritt, ja, mit der großen Folie, ja, auf dem Dia-Projektor zur Medienkompetenz, wie dann alle da brav sitzen und sagen, oh, jetzt lernen wir Medienkompetenz. Also am Ende geht's darum, die Eltern sollen Verbote zu Hause jetzt durchsetzen. Also den Kindern bis 16 oder 14 oder so Handys verbieten, wegnehmen und Apps sperren. So, das wird ein Kampf. Kann man machen? Muss man kontrollieren, muss man regelmäßig kontrollieren. Also alle, die zum Beispiel schon mal arbeiten, die haben gar nicht die Zeit dafür. Hm. Das ist ja auch das Ulkige. Also Frau Stolz, die auf der einen Seite jetzt also letztlich das an die Eltern delegiert, gleichzeitig aber natürlich immer sind die alle draußen und sagen, also Frauen sollen mehr arbeiten. So, Teilzeit ist Mist, jetzt voll berufstätig. Mich ärgert das deshalb so, glaube ich, weil es eben, also entweder bist du doof und weißt es nicht besser, oder du bist feige. Das sind die beiden Möglichkeiten, die du hast.
Ja,
weil
die solche Faktenlage
ist eindeutig. Also welchen verheerenden, das haben wir ja hier auch schon mal besprochen, Einfluss das auf Kinder hat. Also wie die Zahl an Depressionen, psychischen Beeinträchtigungen, auch Suizidgedanken zunimmt. ich glaube, ein Fünftel der Jugendlichen bei so einer Studie in Großbritannien hat nach dem Dauerkonsum von Instagram gesagt, dass sie also jetzt von Suizidgedanken geplagt sind, ja. Du weißt mittlerweile auch, wie abgewichst diese Konzerne sind. Es gab jetzt ein Verfahren in Amerika, da hat eine Klägerin gewonnen zum ersten Mal gegen Meta, also den Mutterkonzern von Insta, den Herr Zuckerberg leitet. Und die hat argumentiert, nicht, dass die Inhalte sie süchtig gemacht haben. Was war die Klage? Also ich wurde süchtig gemacht. Sondern weil die Algorithmen so eingestellt sind und so raffiniert sind, dass sie dich die ganze Zeit auf diesen Seiten halten. So. Und das Gericht hat der Kläger, ist der Argumentation der Anwälte dieser Klägerin gefolgt und hat eine Millionenstrafe jetzt zum ersten Mal gegen Meta ausgesprochen. Das Interessante dabei waren die ganzen Gerichtsdokumente, die die Anwälte eingeführt haben, um ihren Case zu machen. Und das Handelsblatt hat neulich in einer sehr verdienstvollen Recherche diese 4.881 Seiten ausgewertet. Und das ist irre, was du da liest an interner Kommunikation. Also wenn dann zum Beispiel so Lobbyisten von Snapchat sagen, ah, wir haben so ein neues Feature, das macht besonders süchtig. Und dann sagt der andere, aber süchtig machen wollten wir doch nicht schreiben. Dann sagt sie, das bindet besonders lange Aufmerksamkeit. Emoji, Emoji, Emoji. Ja? Oder Herrn Zuckerberg wird zum Beispiel eine Entscheidungsgrundlage vorgelegt. Es geht um so ein neues Feature, wo du sozusagen schon mal probieren kannst, wie Schönheitsoperationen aussehen. Also du kannst sozusagen schon mal testen, wie der Nose-Job ist oder du hast dein Kinn machen lassen.
Aber das ist cool. Das finde ich super. Da musst du nicht erst den Fehler machen, sondern du kannst vorher gucken, wie es ausschaut.
Okay, aber für Kinder halt, die haben halt
festgestellt. Ja, für Kinder
ist wir reden ja jetzt nicht von Erwachsenen, wir reden ja von 15- bis 16-Jährigen. Die so, wenn sie gerade Mädchen sind, also mit ihrem Körper hadern und dass sich ihr Körper verändert, ja. Und die alle ganz dünn werden wollen. So, also auch die Zahl der Essstörungen hat natürlich dramatisch zugenommen. So, und denen wird jetzt also empfohlen, du kannst das und das alles in deinem Gesicht machen. Und dann haben die, gibt das ja Expertisen bei Insta intern, die sagen, das wird also verheerende Wirkung haben auf die 16-jährigen Mädchen. Und Herr Zuckerberg kriegt eine Entscheidungsgrundlage. Da steht entweder, also machen die erstmal ein Verbot, ne? Weil die sagen, das ist so schrecklich, was sie da machen und planen. Und er soll das entscheiden. Also Verbot oder modifiziert oder volle Freigabe. Was entscheidet Herr Zuckerberg, unser Schokoladenonkel aus dem Silicon Valley?
Volle Freigabe natürlich.
Natürlich! Ja. Volle Freigabe. Jugendschutz, so, ja. Ja, und da kommt Frau Stolz, die im Augenblick amtierende Chefin der Bundesbildungskonferenz, gefolgt von einem anderen Bildungsminister, und sagt, nee, also der Herr Zuckerberg, der hat uns erklärt,
er macht es nicht mehr.
Er macht das sehr verantwortungsvoll.
Weißt du, was das Problem jetzt eigentlich der Eltern wird? Das sehe ich auch in meinem Umfeld ganz extrem. Die meisten Kinder haben ja schon ein Handy oder ein Smartphone mit 13 oder so, wo du denkst, das ist ja völlig irre. Und ich habe eine Freundin, die ist da relativ strikt. Die hat einen 15-jährigen Sohn, der hat kein Handy, ist aber der einzige in der Klasse, der keins hat. Der wird voll gemobbt. Der wird wirklich voll gemobbt. Und das ist dann das Problem, was auch noch auf die Eltern zukommt, dass du quasi fast schon gezwungen bist, damit dein Kind nicht zum Außenseiter wird, ihm diese Gefahren auszusetzen.
Also mein Sohn geht jetzt auf eine Schule in der Innenstadt in München, da herrscht absolutes Handyverbot. So, und das ist eine Schule, die geht von morgens um 8 bis um 16 Uhr, da bist du diese Teufelsmaschinen schon los. Das ist halt die Regel, halten sich auch alle dran. Ich meine, der, um es abzuschließen vielleicht an dieser Stelle, weil wir ein bisschen, glaube ich, auf die Zeit gucken müssen, ne? Wo haben die Tech-Milliardäre ihre Kinder?
In Privatschulen
vermutlich.
Auf einer
Waldorfschule in Palo Alto. Wo natürlich striktestes Social-Media-Verbot herrscht. Und als Herr Zuckerberg gefragt wurde, wie er es denn mit Social Media im Kinderzimmer halte, da hat er eingeräumt, dass das zu Hause natürlich alles strikt weggeschlossen ist.
Ach,
kein
was?
Zugang der Zuckerberg-Kinder zu den ganzen Apps, mit denen Vater Zuckerberg sein Geld verdient.
Ach, das wusste ich nicht.
Mhm.
Ja, da hast du die Doppelmoral.
Beziehungsweise aus könnte man ja was lernen, liebe Frau Stolz, von den Freien Wählern, die die Bildungsministerin in Bayern ist und meint, das können alles die Eltern und die Kinder in großer Einsicht selber regeln.
Du hast dich ziemlich eingeschossen auf die Frau Stolz. Die war ja nicht allein dafür verantwortlich.
Ja gut, die hat auch wieder so eine dummerhafte Erklärung gegeben, die halt auch so KI-mäßig mit diesem ganzen KI-Glibber, ja,
ja, ja, ja.
Ich fürchte nur, diese Phrasen kamen von ihr selbst und ihren Redenschreibern. Dazu brauchte sie gar nicht die KI.
Verlierer der Woche?
Mein Verlierer? Das Jobcenter Bremen, das jetzt zunächst nicht bekannt gemacht hat in der Republik, dass es diesen verdienstvollen Mitarbeiter Herrn Göken rausgeschmissen hat, weil der mal gesagt hat, wie das so läuft mit den Bürgergeldempfängern. Und wo jetzt was ans Tageslicht kam, liebe Caro?
Jetzt musste der Geschäftsführer dran glauben, weil herauskam, dass er einen Kreativraum gebaut hat für 1,2 Millionen Euro, um Meetings und andere Workshops abzuhalten. Das war aber gar nicht genehmigt.
So viel zum verdienstvollen Umgang mit Steuergeld. Ich meine, das ist andererseits, ich verstehe es auch irgendwie. Wenn man sozusagen links und rechts sozusagen das Geld rausballert, dann fallen noch 1,2 Millionen nicht mehr so ins Gewicht. So, Gewinner?
Weiß ich nicht. Ich habe keinen gefunden diese Woche. Ich würde sämtliche Fußballfans nehmen, aber da bist du ja dagegen.
Nee, du wolltest nicht sämtliche Fußballfans nehmen, du wolltest diese schottischen Hooligans nehmen.
Das sind keine, die sind friedlich. Die schottischen Fußballfans, die komplett Boston leer saufen. Das find ich sensationell.
Mein Gewinner ist einfach Berlin-Kreuzberg.
Weil?
Da sitzt ja bislang schon diese Redaktion von News. Mhm. Also diesem rechten Portal. Und jetzt habe ich einen kleinen Clip gesehen, dass die Redaktion von Apollo News, auch eher rechts, die man ja aus Treptow-Köpenick vertreiben wollte, wo die Linkspartei ja aufgerufen hatte, tretet den Journalisten auf die Tasten. So.
Stimmt, ich erinnere mich.
Linkspartei-Sprech halt, ne? Die hat jetzt wo Zuflucht genommen, ganz neuere Redaktionsräume, weil übrigens das Geschäftsmodell auch ganz gut funktioniert. Also die haben jetzt angebaut
in Kreuzberg. Geil.
Und jetzt gibt's also Massendemos, auch jetzt, da wird natürlich auch zu Massendemos aufgerufen, ja, vor dem Redaktionsgebäude. Die Taz ist schon in großer Unruhe, ja, weil es ist ja eigentlich ein linker Kiez und das ist ja der Taz-Kiez und jetzt kriegen sie Nachbarschaft von News und Apollo News. Gratulation an dieser Stelle also an Berlin-Kreuzberg als der neue Hotspot des freien Journalismus.
Ein wunderschönes Ende für unsere Sendung. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn du wieder hier im Studio sein wirst. Und wir sehen uns natürlich unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende bei Focus Online auf der YouTube-Seite und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.